Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Herz ist weit.
Wir müssen raus ins Leben.
Unsere Möglichkeiten sind endlich.
We are ready to do everything.
Da, wo es laut ist, da, wo es brodelt, da, wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt.
We will not hesitate.
Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.
Excuse me, I'm not convinced.
Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten.
Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Ripinski. Live von der Pioneer One.
Herzlich willkommen im Hauptstadt-Podcast am 27. Mai. Gordon Ripinski ist frisch aus Afrika zurückgekehrt, sieht frisch aus. Hallo, guten Tag Gordon, auch wieder physisch.
Ja, Michael, herzlich willkommen zurück, hätte ich fast gesagt, aber ich bin ja wieder da. Herzlich willkommen an unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ich frisch aussehe. Ich fühle mich nicht so.
Gordon, du hast jetzt auch ein paar Tage frei. Das sei dir auch sehr gegönnt. Trotzdem, ich lasse dich hier nicht los, ohne dass du mir nochmal die drei Takeouts aus der Olaf Scholz Reise mitgibst und unseren Zuhörern und Zuhörern. Denk dran, wir sind in der Pioneer Week. Dieser Podcast heute für alle verfügbar. Ganz Deutschland hört zu und sagt mir, was hat Olaf Scholz noch in der letzten Station in Südafrika mitgenommen?
Ja, das erste in Südafrika ist natürlich ein wichtiges Land in Afrika, politisch das wichtigste, Gast auch auf dem G7-Gipfel. Aber wenn es um Russland geht, um die Sanktionen, um Wladimir Putin und die Ukraine, völlig andere Ansicht als Deutschland. Zwar erkennt Südafrika auch, dass Wladimir Putin der Aggressor ist, nur wenn es um die Konsequenzen geht, dann sieht es Präsident Ramaphosa ganz anders.
Now the sanctions that have been imposed on Russia are going to have and are having an overarching impact. Even those countries that are either bystanders or not part of the conflict are also going to suffer from the sanctions that have been imposed against Russia.
Er hat ja überhaupt kein Verständnis für Sanktionen, weil er natürlich sagt, irgendwo da hinten ist ein Krieg und wir bekommen hier durch die Sanktionen nicht mehr die Nahrungsmittel, die wir brauchen. Also da ist ein politischer Disput zwischen den beiden, der auch stellvertretend ist für viele andere Länder in der Welt, die wir nicht so im Fokus haben, die dann eben auch in der UNO zum Beispiel bei der Abstimmung gar nicht mit Deutschland gestimmt haben und die Sanktionen nicht unterstützen.
Was ich aber nicht verstehe, Gordon, die Südafrikaner haben ja genau wie andere afrikanische Länder in der UN alleine die Verurteilung des Kriegs sich dabei schon enthalten. Das heißt, sieht er auch den Vorgang, den Angriffskrieg irgendwie anders als wir oder geht es ihm tatsächlich nur um Interessen, Sanktionen und die Nahrungsmittelknappheit dann eben auch in Südafrika?
Alles, was ich höre, ist, dass er den Vorgang in sich schon so sieht wie Scholz, dass es da keine großen Unterschiede gibt. Nur er hat eben keine Lust darunter zu leiden mit seinem Land, beziehungsweise, sagen wir es mal ein bisschen empathischer, er kann es sich nicht leisten, dass seine Bevölkerung, die nicht so reich ist wie die in Deutschland, darunter leidet, dass eben Sanktionen ausgesprochen werden. Er hat auf der Pressekonferenz gesagt,
"And our position in the end is what we believe will be the real true solution. Engagement, Dialogue and Negotiation."
Er war immer für Verhandlungslösungen. Das mag aus unserer Sicht ein bisschen naiv klingen, weil es natürlich lange versucht wurde. Aber er war niemals an der Stelle, dass er sagt, wir müssen mit Sanktionen oder mit was auch immer Putin unter Druck setzen.
Also Interessen geht vor Moral, das verstehe ich. Das war wahrscheinlich bei all den Besuchen von Olaf Scholz in den afrikanischen Ländern so. Was nimmt Olaf Scholz denn jetzt mit, um mal nach vorne zu blicken, Gordon, für seine internationale Politik? Gibt es irgendwie eine kleine Veränderung in der Ukraine-Politik oder ist der Mann komplett mit sich im Reinen und hält jetzt seinen Kurs genauso weiter wie in den letzten Wochen?
Ja, Olaf Scholz Doktrin, wenn man so will, außenpolitisch ist, dass er die Welt eben nicht über die großen 7 Puzzleteile oder über die großen 20 Puzzleteile der Welt verstehen will, sondern eben über die 200 oder knapp 200, die es da eben gibt. Er will auch gucken, was die kleineren Länder machen, die auch Demokratien sind, die vielleicht perspektivisch Partner sein können. Da fällt mir Senegal ein. Das Land hat er ja auch besucht. Südafrika gehört da auch zu, ist zwar G20, ganz klar, aber eben natürlich auch kein Primärpartner von Deutschland. Also Scholz orientiert sich in gewisser Weise um. Auch wenn er nach Asien guckt, dann sieht er nicht in erster Linie mehr China, das ja eben auch ein zunehmend problematischer Partner geworden ist, sondern er sieht eben auch die großen anderen Länder, die sich da entwickeln, Thailand, Vietnam, solche Länder, die vielleicht sonst auch nicht so im Fokus der deutschen Politik waren, die werden, das wäre meine Prophezeiung, mehr in den Fokus rücken.
Mir würde es reichen, wenn er jetzt Finnland und Schweden mehr in den Fokus rückt, auch im internationalen Maßstab, zwei sehr kleine Länder, um die gerade sich sehr viel rangt. Denn sie wollen entgegen früherer eigentlich Mehrheiten in ihren Ländern jetzt doch der NATO beitreten. Wird das jetzt damit alles sicherer oder wird das jetzt erst recht eskalieren, weil Putin das als maximale Provokation begreift? Was ist da Scholz' Haltung?
Na, Scholz hat ja öffentlich unterstützt, auch bei dem Besuch der beiden Ministerpräsidentinnen in Berlin, hat er ja unterstützt, dass die beiden Länder in die NATO eintreten. Die beiden Länder wollen das, die Mehrheiten sind da, da hat sich viel geändert in Schweden und in Finnland. Und jetzt haben wir den Disput mit dem türkischen Präsident Erdogan, der aber natürlich ein sehr schwer berechenbarer Solitär innerhalb der NATO-Gemeinschaft ist. Erdogan, davon können wir mal ausgehen, war in den Gesprächen natürlich informiert darüber, dass die beiden Länder der NATO beitreten wollen. Er spielt trotzdem jetzt sein Spiel. Scholz ist aber optimistisch. Am Ende wird es gelingen. Erst am Ende wird die Lösung da sein. Und wenn du mich fragst nach den Konsequenzen, also wird das nochmal risikoreicher dadurch, wird die Welt nochmal unsicherer dadurch, da ist ein gewisser Optimismus da, dass Putin eben gar keine Kraft mehr hat in dem Sinne, da nochmal irgendwie destabilisierend wirken zu können.
Müsste er nicht eigentlich jetzt direkt weiterreisen nach Ankara und Erdogan irgendwie einen Norden? Es kann ja nicht sein, dass dieser Mann schon wieder mit einem Ein-Mann-Veto ein gesamtes Bündnis in Verruf bringt. Also ich bin so stinksauer auf diesen Erdogan, dass ich mir am liebsten wünschen würde, man würde die Türkei aus der NATO schmeißen. Ich weiß, das ist eine sehr unsachliche Aussage. Aber es kann ja nicht sein, dass er uns jetzt die gesamte NATO erpresst, wenn diese beiden Länder, die wirklich Angst vor Russland haben, weil sie in ihrer Geschichte oft genug erlebt haben, wie sie von der ehemaligen Sowjetunion überfallen wurden, dass der jetzt die gesamte NATO in Geiselhaft nimmt.
Emotional würde ich dir sofort recht geben. Rational würde ich sagen, stinksauer sein bringt jetzt nichts. Ist ja manchmal so, dass man weiterkommt, indem man es ab und zu mal runterschluckt und dann diplomatisch miteinander redet.
Warum lachen wir beide jetzt?
Warum lachen wir beide? Egal.
Ich weiß nicht, wovon du redest.
Ich weiß auch nicht, wovon ich rede. Also jedenfalls manchmal angeblich soll man weiterkommen, indem man nicht stinksauer wird. Und im Fall von Erdogan ist es tatsächlich auch so. Also man muss einfach sagen, okay, du bist der Unberechenbare, der schreit und grölt und ich, Bundeskanzler, stelle mich auf die andere Seite und bin ruhig und erreiche meine Ziele. Ah, schön, Nick.
Ah, schön wieder mit dir, ja. Gordon. Auch physisch ist es wirklich herrlich. Also zurück zur Realpolitik, die ich ja auch mit dir hier in diesem Studio immer wieder versuche.
Ah, ja.
Also Erdogan kann, das ist aber so, ein Veto tatsächlich durchsetzen und dann kommen die nicht in die NATO?
Ja, theoretisch könnte er das. Es wäre natürlich ein Desaster für die NATO, für den Westen insgesamt. Deswegen wird es auch nicht passieren, das ist die Prophezeiung.
Also wir werden Milliarden
überweisen. Erdogan wird es sich wahrscheinlich einfach abkaufen lassen, was auch unmöglich ist.
Nervt, dass wir ständig Milliarden zahlen müssen, damit der irgendwas mit uns macht.
Ja, ich verstehe es. Es nervt auch. Die Frage ist, würde Erdogan, um jetzt mal in der Sprache zu bleiben, nicht viel mehr nerven, wenn die Türkei nicht mehr in der NATO wäre? Dann wäre er überhaupt nicht mehr an den Westen gebunden. Dann wäre er womöglich ein enger Partner von Wladimir Putin direkt in Europa. Und ich glaube nicht, dass wir uns das wünschen.
Ich finde interessant, dass Wladimir Putin am Ende dieses Wahnsinnskonflikts, irgendwann muss er ja zu Ende sein, auch dieser Krieg, eigentlich als Mann ohne Partner dasteht, als Mann ohne Zukunft, als Mann ohne Perspektiven. Ich finde es irre. Finnland, Schweden wollten nie in die NATO. Auch Erdogan muss sich am Ende jetzt für die Seite entscheiden, NATO. Die Chinesen haben ihre Unterstützung ehrlicherweise in den letzten Wochen auch nicht nach oben gefahren für Russland, ist mein Gefühl. Die Verhandlungen, auch was Energiepartnerschaften betrifft, laufen inzwischen ohne Russland in allen Ländern, die stolz sind, energieunabhängig von Russland zu werden. Was hat dieser Mann am Ende da eigentlich dann erreicht? Nichts.
Absolut nichts, muss man wirklich sagen. Es gibt auch gar keinen Ausweg mehr. Ich glaube, dass ihm das auch jeder vor Augen führt. Aber jetzt stell dir doch mal vor, du bist Wladimir Putin, du bist völlig eingebunkert, du sitzt an deinem 7 Meter langen Tisch. Irgendwo auf der anderen Seite kommt ab und zu mal ein Berater rein, der 10-mal gegen Corona getestet wird. Und du bist völlig vereinsamt und siehst überall nur noch Feinde in der ganzen Welt, in deinem Land. Du musst die Medien irgendwie auf Kurs halten, damit die Bevölkerung bloß nicht versteht, dass dir 20.000 oder mehr Männer verloren gegangen sind in diesem Krieg, der nichts bringt, nur Leid. Und was will dann so ein Wladimir Putin machen? Soll er sagen, ja, ich ergebe mich, wenn ihr mich da rauslasst? Es ist zu spät. Wladimir Putin wird keinen Ausweg mehr aus diesem Krieg für sich selbst finden. Er wird bestenfalls vor einem internationalen Gerichtshof enden. Und das will er nicht, deswegen spielt er weiter.
Gibt es noch eine Chance auf diese Friedensverhandlungen in der Türkei? War das Thema eigentlich in den Hintergrundkreisen mit Olaf Scholz?
Ich kann dir grundsätzlich sagen, wie Scholz' Haltung dazu ist. Und die ist, dass er keinen Schritt auf Moskau im Moment zugehen will. Er spricht natürlich mit Putin immer mal wieder, aber es ist eine eindeutige Schuldzuweisung, die auch das Kanzleramt sieht, und die liegt eben bei Putin, dem Aggressor, und das ist auch Maßgabe für die internationale Politik in dem Bereich.
Die Situation ist verhakt. Ich glaube, wir klären sie in diesem Opening auch nicht mehr, Gordon. Dann lass uns ins Deep Dive gehen, richtig?
So ist es.
Unsere weiteren Themen heute. Im Deep Dive reden wir heute mal über etwas ganz anderes, nämlich eines der geheimsten Gremien der Berliner Republik, die Deutsche Parlamentarische Gesellschaft, und eine sehr spannende Recherche unseres Kollegen Christian Schweppe.
Im Interview der Woche spricht Michael mit einem Mann, der auf dem Balkon der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft Jamaika mit versemmelt hat, wenn man so will, nämlich Armin Laschet, den ehemaligen Kanzlerkandidaten der Union, den ehemaligen Ministerpräsidenten Nordrhein-Westfalens, den ehemaligen Integrationsminister Nordrhein-Westfalens. Ja, und was war er noch, Michael?
Parteichef.
Parteichef.
Bei What's Left, der beliebtesten Rubrik für alle links der Mitte im politischen Berlin, spricht Gordon Ripinski dieses Mal über...
Über zwei Männer, die Sie womöglich noch nicht kennen und die trotzdem an die Spitze einer im Bundestag vertretenen Partei rücken wollen, nämlich Martin Schirdewan und Sören Pellmann.
Bei What's Right kümmere ich mich um die FDP und ihre kleine Strategie, wieder nach oben zu kommen.
In What's Next sprechen wir mit unserem Kollegen Rasmus Buchsteiner über das, was im Parlamentarismus der nächsten Wochen passiert.
Ein Satz zu, das kürzeste Interview der Berliner Republik, heute mit Nikolaus Blome, Politikchef bei RTL und NTV.
Deep Dive.
Gordon, Deutsche Parlamentarische Gesellschaft ist unser Thema im Deep Dive. Was fällt dir spontan als erstes dazu ein?
Spanferkel. Seeheimer Kreis.
Johannes Kahrs.
Johannes Kahrs. Spätsommer.
Ossis Bar.
Ossis Bar. Dann fällt mir dazu ein Sponsoren und womöglich Lobbyisten.
Was? Wie bitte?
Lobbyisten.
Nein. Dieses Geraune immer in diesem Podcast.
Wahnsinn, wirklich.
Wir reden über tatsächlich eines der geheimsten, informellsten Gremien, kann man gar nicht sagen, Gebäude, Vereine, weiß ich gar nicht, der Berliner Republik, nämlich die Deutsche Parlamentarische Gesellschaft, nur für bestimmte Menschen zugänglich, direkt gegenüber des Reichstags, ein wunderbarer, alter, klassizistischer Bau. Ja, Gordon, wer darf da eigentlich rein?
Ja, da dürfen eigentlich nur Abgeordnete rein und investigative Reporter von The Pioneer. Im Grunde genommen gibt es nur zwei Räume, in denen man in Berlin nicht weiß, was gesprochen wird, nämlich in der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft und wenn Michael Brücker und ich die Themen miteinander besprechen.
Ich dachte, du meintest vielleicht zufällig auch nur das Geheimgremium Parlamentarisches Kontrollgremium, wo wirklich vertraulich geredet
wird. Das ist transparent gegen die Deutsche Parlamentarische Gesellschaft.
Nein, also so schlimm ist es nicht. Also für diejenigen da draußen, die gar nicht wissen, was das ist. Sie kennen diese Organisation auf jeden Fall von den Bildern aus den Jamaika-Verhandlungen. Da waren nämlich die Protagonisten dieser drei Partner, die damals vergeblich versucht haben, ein Bündnis zu schmieden, auf dem Balkon der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft zu sehen, weil sie dort verhandelt hatten. Es ist ein wirklich sehr schönes, wunderbares Gebäude, in dem es verschiedene Räumlichkeiten gibt, die man mieten kann. Voraussetzung ist allerdings immer, man muss einen Bundestagsabgeordneten finden, der als Schirmherr Menschen dort zusammenbringt. Also offiziell ist die Funktion, die persönlichen Beziehungen zwischen den Abgeordneten überfraktionell, überparteilich zu erleichtern. Aber die Wahrheit ist natürlich auch, dort kommen sehr viele gut vernetzte Lobbyisten, Wirtschaftsvertreter, Unternehmensvertreter mit Abgeordneten zusammen und bequatschen Dinge sehr vertraulich. Was an sich nicht schlimm ist, aber man muss es nur wissen, dass es passiert.
Darüber weiß einer viel mehr, nämlich tatsächlich einer, der sich da jetzt ein paar Monate mindestens mit befasst hat, der geschaut hat, wie man da reinkommt, wie die Räume aussehen, wie sie heißen, was auf den Stockwerken passiert, was verhandelt wird, was es kostet, dort zu verhandeln und was davon eigentlich wirklich transparent gemacht wird. Und das ist unser Investigativreporter Christian Schweppe. Und Michael, ich würde sagen, du sprichst jetzt mal mit Christian darüber, was er rausgefunden hat.
Christian, ja, was ist das denn eigentlich für ein Gremium? Klär uns mal auf.
Man muss eigentlich sagen, die Parlamentarische Gesellschaft, das ist ein richtiger Mythos im Regierungsviertel, sozusagen der Club der Abgeordneten, denn man muss Abgeordneter sein, um da Mitglied werden zu können, um also überhaupt reinzukommen. Gedacht ist das Ganze so, dass man halt hinter den Mauern dieses Abgeordnetenclubs eben Austausch pflegen kann oder gut essen und einfach nur entspannen nach einem langen Tag im Plenum. Und umso mehr fragt man sich ja bei der Verschwiegenheit, die auch die DPG umgibt, was passiert denn jetzt eigentlich hinter den Mauern? Und das genau wollten wir ja wissen. Und so begann dann tatsächlich unsere Recherche.
es spricht ja erstmal nichts dagegen, dass sich Parlamentarier fraktionsübergreifend nach heftigen Debatten vielleicht beim Bierchen oder beim guten Steak treffen. Dagegen spricht erstmal nichts, oder?
Ganz genau. Also der Grundgedanke der DPG, der ist ja auch ein sehr ehrenhafter, nämlich die Förderung der Demokratie. Man muss wissen, gegründet ist das Ganze so in den 1950er Jahren, also am Ausgang von Diktatur. Und insofern war dieser Gründungsgedanke der gute Wille zur politischen Kultur. Dass sich natürlich Politiker und Abgeordnete austauschen und auch vertraulich austauschen, ist natürlich erstmal gar kein Problem. Interessant wird's jetzt, und da haben wir eben bei der Recherche viel herausgefunden, wenn jetzt plötzlich bestimmte Gäste eben also auch einen sehr verschwiegenen Zugang zu einem solchen Clubhaus erhalten. Und wer genau das ist ganz lange nicht bekannt gewesen. Und unsere Recherche, die zeigt jetzt, wer da so alles kommt und gekommen ist in den letzten Jahren. Und das sind vor allem auch Firmen und Firmenvertreter. Und da wird's dann nämlich kritisch, sagen auch die Kritiker der DPG. Denn das eine ist der politische Austausch oder vielleicht auch einfach das Informieren als Abgeordneter über Sachpolitik. Tja, und das andere, Mick, das sind dann eben handfeste Lobbyistengespräche, das sind Treffen mit Wirtschaftsbossen oder eben Einflussversuche von Consultants, die ja Berlin-Mitte inzwischen auch bevölkern.
Ja, und ich habe gelesen bei dir, ich kann das wirklich den Pioneers nur dringend ans Herz legen. Auf thepioneer.de ist es schon online. Dieses wirklich sehr, sehr große, sehr intensiv recherchierte Stück über die deutsche parlamentarische Gesellschaft. Und da werden sehr viele Namen genannt, von Metallorganisationen bis hin zu Zweckverband Ostdeutscher Bauerverbände bis hin zur BCG oder der Süßwarenindustrie, die eben dort auch Parlamentarier auf sehr informellem Wege trifft. Und da ist man dann in einem Grenzbereich des Lobbyismus. Auch gegen Lobbyismus ist ja nichts einzuwenden, aber er muss eben transparent gemacht werden. Deswegen, Christian, stehen die dann jetzt eigentlich auch alle im Lobbyregister, diese Treffen von diesen Unternehmen mit den Abgeordneten in der DPG, oder wie wird das transparent gemacht?
Ja, das ist natürlich die entscheidende Frage. Man muss, glaube ich, für den Moment sagen, transparent ist bei der DPG überhaupt nichts. Also wer sich da wann mit wem trifft, das wird nicht veröffentlicht. Die DPG hat nicht mal eine Website. Der entscheidende Punkt ist eben die Öffentlichkeit, die erfährt überhaupt nicht, wer da mit wem sich wann trifft und vor allem, worüber wird denn da gesprochen? Welche Gesetzesvorhaben zum Beispiel sollen da vielleicht beeinflusst werden? Und ich würde sagen, die Öffentlichkeit hat da ein erhebliches Interesse dran und auch ein Recht darauf, das zu erfahren. Denn, Mick, die DPG ist ein Abgeordnetenclub, der ja vor allem auch von Steuergeldern finanziert wird. Und das sind in den vergangenen Jahren gleich einige Millionen gewesen.
Christian, ja, vielen Dank. Also wir wollen nicht zu viel verraten, denn man sollte wirklich diesen Text von Christian Schweppe lesen. Da steckt alles drin, auch was Kosten betrifft. Wie teuer ist das eigentlich, wenn man in der DPG mal so ein Abendessen vielleicht ausrichten will, um interessante Politiker zu treffen? Und wer tummelt sich da alles? Viele spannende Namen sind da auch drin in diesem Text. Christian, vielen Dank für diese Recherche. Auf thepioneer.de gibt's das Stück in ganzer Breite zu lesen. Ein wirklicher Deep Dive in der Berliner Republik. Danke, Christian, und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Interview der Woche.
Von der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft direkt zu unserem Interviewpartner. Und das passt, denn Christian Schweppe hat bei seinen Recherchen unter anderem auch diesen Mann in der DPG getroffen, wie so viele andere Abgeordnete auch. Wir reden jetzt mit Armin Laschet, dem früheren Parteichef der CDU, dem früheren Kanzlerkandidaten, dem früheren CDU-Ministerpräsidenten und dem jetzt sich in neue Themenfelder einarbeitenden Bundestagsabgeordneten der CDU aus Nordrhein-Westfalen. Einen schönen guten Tag, Armin Laschet.
Grüße Sie. Hallo, Herr Brücker.
Herr Laschet, Sie sind mit einem ganz normalen Auto hier angekommen. Die Insignien der Macht sind Ihnen abhandengekommen. Sie sind gar nicht Kanzler. Wie fühlt es sich eigentlich an?
Natürlich hätten wir gern die Wahl gewonnen, aber jetzt bin ich Mitglied des Bundestages und es fühlt sich auch gut an.
Haben Sie persönlich für sich das alles schon verarbeitet und jetzt wirklich vielleicht auch abgetan?
Naja,
oder kann man das nicht?
Nein, ich habe mir angewöhnt, nicht hätte. Was hätte man wie, was hätte man wann machen können? Es ist eine Entscheidung gefallen. Olaf Scholz ist Kanzler und für mich persönlich glaube ich, dass ich hätte es gern gewonnen, ich hätte auch viele Ideen gehabt, aber ich glaube auch, die Oppositionsaufgabe ist eine, die man ebenfalls mit viel Engagement erfüllen kann und das mache ich jetzt.
Und wenn Markus Söder im Fernsehen auftaucht, dann geht Ihnen die Hutschnur oder der Puls hoch?
Nein.
Herr Laschet, Sie lachen, die das Zuhörer Thema, können das jetzt das nicht sehen.
Das Lachen nicht sehen, aber das ist kein Thema.
Politik kann schon manchmal hart sein.
Das ist wahr.
Aber ich sehe Sie lächeln, das ist gut. Das ist der Rheinländer in Ihnen. Herr Laschet, was machen Sie? Welche Themenfelder haben Sie sich im Bundestag ausgesucht? Soweit wir wissen, den ziemlich fernen Osten, richtig? Warum?
Naja, ich bin Mitglied des Auswärtigen Ausschusses. Das knüpft an vieles, was ich vorher gemacht habe. Habe ja immer auch als Ministerpräsident, als Europaabgeordneter in der internationalen Politik den Blick versucht, auch auf die internationale Politik zu lenken. Natürlich spielt im Moment im Auswärtigen Ausschuss auch der Ukraine-Konflikt eine große Rolle. Ich finde eine Zurückhaltung auch des deutschen Kanzlers richtig. Ich finde die Kaiser-Wilhelm-Vergleiche falsch, aber nicht schlafwandlerisch in einen Konflikt hineinzugeraten. Das ist ein richtiger Ansatz, den er hat. Nur er müsste das kommunizieren, er müsste das erklären. Er müsste, wenn wir sagen, wir unterstützen die Ukraine, auch sagen, wie wir es denn machen. Das ist das, was mir fehlt. Aber die Zurückhaltung an sich schätze ich und erwartet man auch von einem deutschen Bundeskanzler.
Das hätten Sie ähnlich gemacht, das zögerlich Tastende in dieser schwierigen Zeit, wenn man überhaupt überlegen kann, was man selbst gemacht hätte.
Es ist keine Zeit für Hurra-Patriotismus oder was auch immer. Diesen Konflikt wird man nicht mit markigen Sprüchen lösen, sondern mit Zurückhaltung, möglichst europäischer Geschlossenheit. Ich hätte vielleicht mehr mit Präsident Macron zusammen gemacht im Auftritt. Aber dass er daran denkt, wie kann ich verhindern, dass Deutschland Europa hineingezogen wird in einen Krieg ganz unbeabsichtigt. Diese Haltung ist richtig und die hat ja bisher auch die NATO ausgezeichnet. Nur wenn man das macht, erwarten die Menschen Erklärungen und die gibt im Moment mehr Robert Habeck als der Bundeskanzler.
Wären Sie nach Kiew gereist, selbst wenn der eigene Bundespräsident dort nicht erwünscht ist?
Ja gut, das mit dem Bundespräsidenten ist ja ausgeräumt. Ich glaube, einen Besuch des deutschen Kanzlers in Kiew, vielleicht sogar zusammen mit Präsident Macron, wäre jeden Tag nötig. Und das als Fototermin abzutun, verkennt, welche Bedeutung man in der Ukraine einem solchen Besuch beimisst.
Welche Opposition fährt man denn dann gegen einen Kanzler im Krieg, hinter dem man sich versammeln muss?
Ich finde eine konstruktive, so macht es auch die CDU-CSU-Fraktion. Sie hat unterstützt die Rede des Bundeskanzlers zur Zeitenwende. Und sie mahnt jetzt an, dass das, was in der Rede zur Zeitenwende formuliert wurde, auch umgesetzt wird. Da steht die Union bereit. Und ich selbst will nicht in dieses Klein-Klein jetzt der Opposition hineingehen und dauernd herummäkeln. Es ist eine ernste Zeit und da, finde ich, muss man da ernsthaft drüber sprechen.
Sie haben ein neues Betätigungsfeld, ich sprach es an, den Fernen Osten. Sie kümmern sich gerade intensiv auch um die Vereinigte Arabische Emirate. Am Mittwoch haben Sie Mariam Al-Meri getroffen, eine Ministerin aus der Emirate, die so ein bisschen für die neue arabische Öffnung gegenüber dem Westen stehen soll. Ist das richtig? Und was verfolgen Sie dort im Auswärtigen Ausschuss für Interessen?
Also wir müssen vor allem den Blick auf die Welt uns erhalten und nicht glauben, eurozentristisch, es gäbe nur die Ukraine. Der Bundeskanzler war in Afrika und das war richtig. In der arabischen Welt tut sich so viel. Es gibt die Abraham Accords, das sind die Staaten, die zum ersten Mal nach 50 Jahren Feindschaft diplomatische Beziehungen zu Israel aufnehmen. Dazu gehören die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Sudan und Marokko. Die haben ein Freihandelsabkommen verabschiedet, die begegnen sich, die politischen Zwistigkeiten sind plötzlich überwunden und da kann für eine ganze Region eine ganz neue Friedensdynamik ausgehen. In diesem Prozess, finde ich, müssten die Deutschen eine stärkere Rolle spielen. In dieser Woche war hier der Außenminister der Emirate, Scheich Abdullah, und die Ministerin Al-Maheri. Und wer die erlebt, eine Frau, die 8 Jahre lang in Deutschland studiert hat, in Aachen an der RWTH.
Man ahnt, woher sie kennen.
Ja, aber die beeindruckend steht für Modernität, auch im Innern des Landes. Und ich finde, da muss Deutschland sich mit engagieren und das versuche ich ein wenig zu ermöglichen.
Ich habe mit ihr gesprochen, war auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Das Thema ging dann logischerweise unter in der Folge durch den Ukraine-Krieg. Aber tatsächlich eine junge Muslima ohne Kopftuch, exzellentes Deutsch und sehr demokratieorientiert. Trotzdem, Robert Habeck war jetzt in Katar, um dort eben Energiepartnerschaften mit einem Land zu schließen, das laut Amnesty International eine schlimme Diktatur ist, muslimischer Natur. Und die Arabische Emirate sind in vielen Regionalkonflikten auch durchaus nicht nur Opfer, ich sag's mal vorsichtig. Woran machen wir in der Außenpolitik aus, mit wem wir verhandeln wollen und enger zusammenarbeiten wollen und mit wem nicht?
Robert Habeck war in Katar, aber er war auch in den Emiraten. Das sind nochmal zwei sehr unterschiedliche Länder, weil die Emirate wirklich diesen Öffnungsprozess jetzt sehr intensiv auch im Inneren eingeleitet haben. Sie bauen eine Synagoge, sie bauen eine Kirche in einem arabischen Land, also wirklich der Wille, sich zu öffnen. Aber was ich bei Robert Habeck schätze, ist, dass er das auch erklärt. Dass er sagt, ja, wir müssen unsere Position verändern, aber wenn man nicht mehr alleine von Russland abhängig sein will, braucht man Partner, die vielleicht nicht unser Wertesystem teilen. Und man macht sich schuldig, sagt er, egal wie man sich entscheidet. Das ist eine sehr realistische Herangehensweise, die unserer deutschen Politik lange gefehlt hat. Es ist sehr viel moralisiert worden und wir kommen jetzt in der realen Welt an. Auch das heißt Zeitenwende.
Gibt es eine persönliche Zeitenwende für Sie, Herr Laschet? Ich habe Sie damals beobachtet im St. Petersburger Dialog auf dem Petersberg. Auch Ihre Position zu Russland waren durchaus Wandel durch Handel. Wir müssen partnerschaftlich mit denen zusammenarbeiten. Wir brauchen sie. Haben Sie da selbst sich auch zu korrigieren?
Ich finde es falsch, was im Moment zum Teil stattfindet, dass man sagt, die gesamte Russlandpolitik der letzten 30 Jahre war falsch. Das ist nicht meine Analyse.
Aber naiv und blauäugig wird oft gesagt.
Naja, aber es ist auch da immer eine Abwägung gewesen. Und zu versuchen, mit Russland, was in der Welt ist, was Nachbar ist, Beziehungen zu pflegen, die deeskalieren, ist richtig. Der Minsker Prozess war richtig. Sonst hätten wir im Zweifel schon 2014 einen solchen Krieg erlebt. Und damals hätte die Ukraine sich nicht wehren können. Jetzt ist sie stark. Und insofern muss man, wenn es da Naivitäten gab, die analysieren. Das wird sicher auch noch weiter stattfinden. Ich war nie jemand, der sich verbrüdert hat, sondern der einfach realpolitisch gesagt hat, Russland ist da und wir müssen Beziehungen pflegen. Was beispielsweise ich Sozialdemokratin aber vor 1990 vorgeworfen habe, dass sie die Demokratiebewegung, die Solidarność, alles das, was es an Opposition gab, nicht genügend berücksichtigt haben. Das haben wir vielleicht in der Putin-Zeit auch zu wenig gemacht. Nur mit Russland arbeiten wird man auch nach dem Krieg wieder müssen.
Aber nicht mit Putin.
Ja, das werden wir aber nicht beeinflussen. Wer Regierungschef in Russland ist.
Naja, man könnte schon klar sagen, wir werden unter Wladimir Putin keine G7, G20, G8-Formate mehr machen. Es wird keine Verhandlungen auf Augenhöhe in internationalen Formaten mit diesem Mann mehr geben, nach dem, was dort zum Beispiel in Butscha passiert ist. Das wäre ja eine klare Aussage.
Ja, das kann man machen, insbesondere bei den Formaten, die Sie gerade erwähnt haben. Aber wenn es zu einem Waffenstillstand kommt, wenn die Ukraine einverstanden ist damit, dass man sich in irgendeiner Form einigt und den Krieg beendet, dann wird man natürlich danach auch wieder Gespräche mit Russland führen.
Sagen Sie auch den Satz, die Ukraine muss den Krieg gewinnen?
Ja, das ist so ein Streit, den wir im Moment erleben, von dem ich dann immer gerne mal erklärt hätte, was ist denn damit gemeint?
Naja, ob das politische Ziel des Westens tatsächlich sein
sollte, was heißt gewinnen?
Dass alle russischen Soldaten aus dem Gebiet der Ukraine entfernt werden.
Präsident Zelensky sagt, der erste Schritt wäre richtig, dass sich die Russen zurückziehen auf die Linie vom 24. Februar und dass man dann Gespräche führen kann.
Was unvorstellbar ist, dass die Mariupol aufgeben würden.
Ja gut, das ist dann etwas, an dem man weiter arbeiten muss, wo man die Ukraine unterstützen muss. Nur zu sagen, die Ukraine gewinnt und kein russischer Soldat ist mehr da, wenn die Ukraine selbst was anderes sagt, das halte ich nicht für klug. Da sollten wir Deutschen jetzt auch nicht über Worte streiten. Entscheidend ist, dass Russland nicht gewinnt und dass die Ukraine nicht verliert. Denn das ist gleichzeitig eine Niederlage des Westens. Und insofern finde ich, dass so wie Präsident Zelensky das formuliert ist, sehr klug formuliert ist. Und wir täten gut daran, ähnlich zu reden.
Schwere Waffen, ja oder nein?
Ja.
Weiterhin?
Ja. Das ist zum Beispiel eine Frage, wenn man sagt ja, dann muss man auch gucken, dass sie geliefert werden. Genau. Und nicht 4-5 Mal unterschiedliche Interpretationen liefern, warum sie jetzt nicht geliefert werden können.
Der Gepard ist immer noch nicht da.
Es ist so gut wie gar nichts von den Dingen da. Auch der Ringtausch, wie wir jetzt aus Polen hören, scheint nicht so zu funktionieren. So kann man es nicht machen.
Herr Laschet, ein Blick auf Nordrhein-Westfalen sei noch gestattet. Ihr Heimatland, Sie waren lange Ministerpräsident, dort regiert erneut. Wahrscheinlich, muss man sagen, die CDU unter ihrem Kronprinzen viele Jahre, dann den von Ihnen ausgesuchten Nachfolger Henrik Wüst. Ist Schwarz-Grün das richtige Modell für Nordrhein-Westfalen? Glauben Sie, dass es kommt?
Also ich glaube als erstes, dass man das nicht von außen jetzt kommentieren sollte, sondern die Sondierer haben sich verabredet, dass sie stillschweigen waren. Aber in einem Industrieland Grüne und CDU zusammen zu haben und Grüne, die einen realistischen Blick auf Wirtschaftspolitik haben, so wie Robert Habeck, das kann dem Land gut tun.
Mona Neubauer ist eine pragmatische Grüne. Sie kennen sie lange.
Ich kenne sie lange und ich verstehe sie auch so, dass sie den Kontakt zur Industrie in Nordrhein-Westfalen schon im Vorfeld gepflegt hat. Auch die Probleme beispielsweise der chemischen Industrie, der Stahlindustrie, der mittelständischen Unternehmen im Land kennt. Und wenn man mit einer solchen Kenntnis in eine Regierung eintritt, dann kann das auch Gegensätze versöhnen.
Herr Laschet, vielen Dank.
Danke Ihnen.
Und Gordon, what's left?
Gordon, du stellst uns zwei spannende Sozialdemokraten vor. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, das hast du fast richtig verstanden. Ich muss hier nochmal ganz kurz googeln, um die Namen richtig zu nennen. Also folgendes. Martin Schirdewan.
Das würde ich nicht drin lassen.
Doch, das lassen wir natürlich, lassen wir das drin, Micha. Also, jetzt im Ernst. Ich stehe dazu, dass ich Martin Schirdewan erst einmal googeln musste. Er will Parteichef der Linkspartei werden. Der, ja, wie soll man sagen? Geschwächten Kraft der Linken in der politischen Sphäre in Berlin. Er bewirbt sich auf die Nachfolge von Susanne Hennig-Welso, die ja im Juni nicht mehr antritt für die Parteispitze. Und nicht nur er, er ist übrigens Europaparlamentarier, so viel wollen wir mal sagen, nicht nur er, sondern auch Sören Pellmann tritt an. Auch den kennt man womöglich ja noch nicht. Ein bisschen anderer Fall, wie ich finde. Sören Pellmann hat das Direktmandat in Leipzig gewonnen und damit erst dafür gesorgt, dass die Linkspartei überhaupt in Fraktionsstärke im Bundestag ist.
Glaubst du an ein Comeback der Linkspartei, wenn die einfach alle halbe Jahre oder alle Jahre ihre Vorsitzenden und Fraktionschefs austauschen? Oder müsste man vielleicht auch programmatisch darüber nachdenken, ob man die Linke eigentlich noch braucht in diesem Land?
Ja, da sind wir ja ausnahmsweise mal einer Meinung, glaube ich.
Für mich braucht es die nicht.
Nee, ich sehe es auch jetzt gar nicht.
Sarah Wagenknecht ist eine interessante Buchautorin, kann man immer wieder lesen. Ja. Dietmar Bartsch müsste eigentlich einfach in die SPD wechseln, würde da sehr gut Karriere machen, kluger Mann. So, und das war's.
Also so kann man sehen, ist natürlich ehrlich gesagt über die Strecke spannend zu schauen, wie es wird, wenn die Ampel jetzt vielleicht doch nicht mehr so viel Sozialpolitik machen kann, wie sie es eigentlich wollte, dann wäre theoretisch wieder links eine Lücke frei, aber all das ist Spekulation. Eins, glaube ich, sollten wir nochmal tun, nämlich einen Mini-Blick darauf werfen, was die beiden eigentlich wollen. Martin Schirdewan hat gesagt, er will nach den Sexismusvorfällen in der Linkspartei die Partei zu einer echten feministischen Partei machen. Das halte ich schon mal für einen ziemlichen Rohrkrepierer als Programm, wenn ich das mal so sagen darf, weil am Ende die Wählerschaft der Linkspartei, glaube ich, nicht moderne, woke, urbane Leute sind, sondern ich glaube eher doch noch Altfunktionäre, die irgendwo noch vor allem in Ostdeutschland sitzen. Also das glaube ich jetzt nicht. Sören Pellmann geht ein bisschen pragmatischer ran, der hat vielleicht eine Chance. Aber Michael, all das wird nur in Verbindung mit Janine Wissler passieren, die zwar irgendwo im Kern dieser Affäre steckt, aber trotzdem auch nochmal antritt. Also irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie ist das alles verkorkst, wenn du mich fragst.
Vielen Dank für diesen linken Input. Frau Wissler, falls Sie uns zuhören, wir brauchen Sie mal hier im Podcast. Wir hatten Sie, glaube ich, noch gar nicht, Gordon. Wir laden Sie jetzt mal ein.
Ja, richtig? Frau Wissler, wir würden das folgendermaßen machen. Wir schicken keine Mail. Wir sprechen eine Einladung hier über diesen Podcast aus. Sollten Sie den Podcast hören, wovon wir fest ausgehen, bitten wir Sie einfach, dass Sie jetzt zu uns kommen.
Und Michael, what's right?
Wir sprechen jetzt über die Abgänge bei der FDP, richtig? Über Harald Christ, über Thomas Sattelberger. Wer kommt noch?
Ja, Harald Christ hatte ja frühzeitig angekündigt, dass er mit der Gesundung der FDP-Finanzen seinen Dienst an der liberalen Sache erreicht hat. Ja, und Thomas Sattelberger hat tatsächlich private Gründe, familiäre Gründe, keine schönen Gründe, warum er sein Amt aufgeben muss. Für die FDP eine Chance übrigens, lieber Gordon, jünger, weiblicher, vielleicht dann auch wieder einzustellen als parlamentarischer Staatssekretär oder parlamentarische Staatssekretärin im wichtigen Forschungsministerium. Wir werden sehen, wie er es macht. Aber jedenfalls gibt es zwar Abgänge, aber auch eine Comeback-Idee der FDP.
Warte mal. Genscher. Nee, sag's mir.
Genscher leider nicht mehr, der würde dieser Partei gut tun, aber die Außenpolitik haben sie ja abgeschenkt, das wissen wir.
Das stimmt.
Deswegen ist Christian Lindner in Charge und der Mann wird als Finanzminister zwei Dinge in den nächsten Wochen tun wollen, nämlich ein neues Entlastungspaket schnüren, das auch seine liberale Kernklientel mehr begünstigen soll. Da geht es offenbar um eine neue Idee für die dauerhafte Abschaffung der kalten Progression. Es geht aber auch um finanzielle Zuwendung für die Studierenden und Studierenden, für die Azubis, für die Selbstständigen. Und es geht darum, die Aktienrente erstmalig im neuen Haushaltsentwurf für 2023 zu implementieren. Also eine kapitalgedeckte Vorsorge im gesetzlichen Rentensystem. Das wird auch dringend Zeit. Und verwalten soll dies, wie Sie selbstverständlich längst gelesen haben im Hauptstadt-Newsletter, die Bundesbank. Und das ist durchaus mal ein smarter Move von Lindner, ein ohnehin im Koalitionsvertrag fixiertes Thema jetzt nach vorne zu bringen.
Und was ich ganz interessant finde an der ganzen Sache ist, dass ich das Gefühl habe, dass wir am Horizont sehen, wie sich die Ampelparteien jetzt überlegen, wie sie in schwierigeren Bedingungen ihre eigenen Projekte irgendwie doch noch durchkriegen und das eventuell auch zunehmend unabgestimmt machen. Ich sehe das nicht nur bei der FDP, ich sehe es auch bei der SPD. Ich glaube, da wird eine ganze Menge Stoff für die nächsten Hauptstadt-Podcast-Ausgaben herauskommen.
Ja, Gordon, und an diesem Wochenende werden wir es erleben. In diversen Medien soll nämlich das neue Entlastungspaket von verschiedenen Akteuren vorgestellt werden. Da sieht man, dass jeder jetzt auf seine Akzente setzt. Ich ahne, dass die SPD in Richtung Rentner gehen wird, aber wir werden es sehen. Jedenfalls hast du recht, wenn drei Parteien sich jetzt in den nächsten Jahren profilieren, wird das Thema Fortschrittskoalition, Vertrauen und die sympathischste und harmonischste Koalition aller Zeiten wahrscheinlich so nicht mehr haltbar sein.
Oder wie man so schön in Berlin sagt, wenn drei sich streiten, freut sich der vierte.
What's next?
Der Mann, der alles über Berlin weiß, über das Regierungsviertel, kein Entwurf, kein Strategiepapier und jetzt neuerdings auch keine Party geht an ihm vorbei. Rasmus Buchsteiner, was steht auf der Agenda in Berlin?
Ich habe mich mal umgeschaut, mal umgehört und habe mir überlegt, ja, die Pandemie, die verschwindet ja jetzt so ein bisschen. Wo war ich früher eigentlich immer eingeladen im Sommer? Wo habe ich Leute getroffen? Und dieses Leben nimmt der jetzt wieder zu. Und Beschränkungen gibt es ja in Berlin nicht mehr. In Berlin für größere Feste und Feiern. Die Maskenpflicht ist auch gefallen. Den 21. Juni, den hast du dir bestimmt eingetragen, oder?
Selbstverständlich. Und zwar nicht nur wegen des Spiegel-Hauptstadtfestes.
Ja, das ist nämlich ein Abend, an dem hier in Berlin alles kulminiert. Das Spiegel-Hauptstadtfest, das hast du angesprochen. Es gibt allerdings auch noch die Spargelfahrt. Da bist du, glaube ich, wann hast du zum ersten Mal teilgenommen?
Das ist sehr lange her. Ehrlich gesagt, 2003 war ich das erste Mal auf der Spargelfahrt.
Also, an diesem 21. Juni sticht die MS Havelqueen wieder in See. 400 Kilo Spargel, 500 Gäste. Aber was ich eigentlich sagen wollte, Parallelveranstaltungen. Es gibt noch zwei andere Feste, der Branchenverband Bitkom und die FDP-Bundestagsfraktion, die machen auch noch Empfänge, Feste und das ist alles wieder möglich. Also wenn man sich das anschaut, den Terminkalender, dann ist eigentlich kaum ein Abend bis zur Sommerpause mehr frei.
Am 21. Rasmus, da ist die große Frage, wo gehst du hin?
Ich schaue nochmal, was da so an Einladungen kommt. Die Einladungen des Seehamer Kreises, die werden ja offiziell erst in diesen Tagen verschickt. Ich halte mir das noch offen, Gordon.
Ja, für uns ist es natürlich, für uns SPD-Berichterstatter, für mich natürlich auch ein absoluter Pflichttermin. Denn die Kollegen von dem Seeheimer Kreis, die haben auf ihrem Schiff einen Vorteil, den auch wir auf unserem Schiff haben, nämlich, wenn du einmal drauf bist, kommst du nicht so schnell runter.
Früher gab es ja immer noch den Zwischenhalt an der Glienicker Brücke. Mal sehen, ob Olaf Scholz dann tatsächlich, das wäre der kürzeste Weg, aussteigt und sich nach Potsdam fahren lässt.
Ja, das ist eine total spannende Frage, über die ich auch nachgedacht habe. Das betrifft ja dann auch viele Ministerinnen und Minister. Scholz wird bei der Spargelfahrt natürlich da sein. Damit werden auch viele Ministerinnen und Minister, Staatssekretärinnen und Staatssekretäre kommen. Wenn es aber diesen Zwischenhalt gibt, dann werden natürlich sehr viele dann tatsächlich auch runtergehen, von Bord gehen, um dann eben noch auf eins der anderen Feste zu gehen. Deswegen wäre meine Prophezeiung, dass die Chefinnen vom Seeheimer Kreis, in dem Fall Siemtje Möller, die sich darum ja auch kümmert, dass die, glaube ich, alles dafür tun wird, dass es eben nicht diesen Zwischenhalt gibt.
Gut, genug zu feiern gibt es ja auch noch an anderer Stelle. Das ist einfach mal ganz schön zu beobachten, dass man sich wieder begegnet in der Politik.
Absolut. Und vielleicht noch ein Wort dazu, warum gehen wir eigentlich auf Feiern, Rasmus? Nicht nur, weil es nett ist. Es ist tatsächlich auch nett. Es ist das Gesellige in der Berliner Politikblase, die das Ganze irgendwie auch reizvoll und schön macht in diesen Sommermonaten. Aber es ist tatsächlich natürlich auch so, dass sich, ja, sagen wir mal, nach dem dritten Riesling vielleicht bei manchem Politiker auch die Zunge so ein kleines bisschen löst. Wir werden für Sie auf diesen Festen sein und versuchen, Sinnvolles für unsere Briefings und diesen Podcast abzugreifen. Lieber Rasmus, ich danke dir herzlich.
Danke.
Einsatz zu
Bei mir am Telefon ist jetzt Nikolaus Blome, Politikchef bei RTL und NTV, ehemals stellvertretender Chefredakteur der Bild und Mitglied der Chefredaktion des Spiegel. Einen schönen guten Morgen, Nikolaus.
Guten Morgen.
Der erste Begriff folgt sofort. Zauderkanzler.
Das war eigentlich markiert und reserviert für Angela Merkel, aber Olaf Scholz macht die Merkel.
Robert Habeck.
Schafft es, dass man ihm beim Nachdenken und beim Tabubrechen zusehen und zuhören kann. Und das ist offenkundig gerade die angesagte Form von Kommunikation.
Bonner Republik.
Lange her und ist doch ganz gut so.
Leitmedium des Jahres 2022.
Alle Medien, die versuchen, den Ukraine-Krieg so zu begleiten, dass er eingeordnet wird, und das meine ich echt ganz ernst, in das Wort Zeitenwende, die er darstellt.
Markus Lanz oder Anne Will?
Kein von beiden.
Spiegel oder Bild?
Beide.
Politik und Boulevard?
Gehen blendend zusammen. Und das eine ohne das andere zu machen, ist ein dramatischer Fehler.
Gregor Peter Schmitz.
Ist und wird ein hervorragender Chefredakteur des Sterns. Und ich freue mich, dass er angeheuert hat und dabei sein wird, wenn wir aus RTL, NTV und Gruner und Jahr das größte, schlagkräftigste Medienunternehmen in der Stadt und in der ganzen Republik machen.
Vielen Dank, lieber Nico, und ein schönes Wochenende.
Euch auch, danke.
Das war ein außergewöhnlicher Hauptstadt-Podcast, nicht nur, weil Gordon zwar körperlich ein bisschen erschlafft da war, aber geistig wieder einmal topfit, sondern weil er für alle frei verfügbar war diese Woche, denn wir sind in der Pioneer Week, Gordon. Was ist das eigentlich?
Ja, das ist tatsächlich der Grund, warum der eine oder die andere von Ihnen vielleicht sogar bis hierher gehört hat. All die, die noch nicht Abonnenten sind bei uns, denen haben wir gesagt, die können mal reinschnuppern in das, was wir hier machen. Unter anderem diesen Hauptstadt-Podcast, der normalerweise zu unserem Pioneer-exklusiven Angebot gehört. Also insofern hoffen wir besonders, dass es Ihnen gefallen hat. Und wenn das so ist, dann bitten wir Sie jetzt um genau zwei Dinge. Das erste bitten wir Sie unbedingt zu tun, nämlich in Ihre Lieblings-Podcast-App zu gehen und uns ein paar Sternchen dazulassen. Und das zweite ist, wenn Sie Lust haben, es dann nochmal auszuprobieren, länger bei uns zu bleiben, dann werden Sie Pioneer.
Gehen Sie einfach auf thepioneer.de. Dort können Sie alles, was wir in unserem journalistischen Portfolio haben, heute kostenfrei genießen. Auch noch am Samstag, auch noch am Sonntag, auch noch am Montag. Und dann dürfen Sie entscheiden, lohnt es sich eigentlich, Pioneer zu werden? Ich ahne, wie Sie sich entscheiden werden. Jedenfalls freue ich mich, dass wir heute nochmal physisch zusammengekommen sind. Das war... Oder hast du noch ein Feedback, Gordon?
Ja, Michael, ich habe tatsächlich noch ein Feedback. Du ahnst, zu welchem Thema es am meisten Zuschriften gegeben hat im Rückblick auf unseren vergangenen Podcast, nämlich?
Nein, weiß ich nicht mehr.
Wahlrechtsreform, war es das vielleicht?
Ja, vielleicht.
Oder war es vielleicht Olaf Scholz?
Weiß ich nicht, nein.
Oder war es Labrador-Welpen?
Ach, die Labrador-Welpen.
Für all die, die den Podcast in der vergangenen Woche nicht gehört haben, was wir verurteilen. Es ist so, dass ich über die Diskussion mit mir selbst berichtet habe, ob ich mir jetzt einen Hund anschaffen soll oder nicht. Und Michael Brücker erzählte von seiner Sperrminorität, die er in der eigenen Familie durchsetzt, mit 25% in nominalem Familienanteil dann dennoch bisher verhindert hat, dass es einen Hund gibt. Obwohl da jetzt süße kleine Labrador-Welpen sind. Ich habe daraufhin mein grundsätzliches Interesse an einem dieser süßen kleinen Labrador-Welpen angemeldet und bekam jetzt sehr viel Post. Da wurde deutlich darauf hingewiesen, dass der Labrador womöglich ein sehr aufwendiger Hund sei. Ich habe aber trotzdem nochmal wirklich sehr intensiv nachgedacht und bin zum Schluss gekommen, dass ich eigentlich wirklich einen Golden Retriever möchte.
Ja, warum auch nicht, Gordon? Die sind ja auch ganz süß.
Ja, vor allem fressen die nicht so, also ein bisschen weniger, glaube ich, ein kleines bisschen weniger.
Also wir werden weiter über Hunde reden hier, nachdem wir die Kaninchen nicht mehr als Gegenstand unserer Diskussion haben können, weil der Fuchs sie sich geschnappt hat. Hunde, Wiedervorlage, Gordon, es war schön mit dir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören.
Ja, ich bedanke mich auch, ich bitte auch um Hinweise zu Golden Retrievern, weil das jetzt so wunderbar zu Labradoren geklappt hat. Was denken Sie über Golden Retriever als Zusatz in meinem Haushalt. Das würde mich interessieren. g.repinski@mediapioneer.com. Alle Tipps und Hinweise werden entgegengenommen. Ich wünsche Ihnen noch ein wunderbares Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ihr Gordon Repinski.
Hauptstadt, das Briefing mit Michael Brücker und Gordon Repinski. Live von der Pioneer One.